charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima, ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Y afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo, sobre este mundo, sembrando amor en un desierto, tan estéril, tan muerto, que no crece ya la charlemos, sentate un poco, ¿no ves que sos mi semejante? A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro, y es un milagro la ternura, sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. Una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo, sobre este mundo, sembrando amor en un desierto, tan estéril, tan muerto, que no querés.
Jetzt also zu der Sendung Peronismus, was ist das? Oder wie es zum schmutzigen Kleinkrieg kam. Nachdem wir den Film, eben Schmutziger Kleinkrieg, vom Argentiner Hector Oliveira gesehen haben, der Film ist nach einem Buch von Osvaldo Soriano, haben wir gemerkt, dass unser Wissen über den Peronismus eigentlich recht kärglich ist. Darum haben wir die Laura, sie ist Argentinierin, gefragt, ob sie mit uns zusammen, das heisst mit dem Isi, dem Paco und dem Dieter, Geschichte vom Peronismus und somit auch vom Peron nochmal aufrollen könnte. In der zweiten Hälfte der Sendung können auch telefonisch noch Fragen an die Laura gestellt werden. Jetzt aber zuerst nochmal zurück zu dem Film.
Wir werden noch die Sendung auf Hochdeutsch sprechen, damit Laura besser mitmachen kann. Wir werden mit einer kurzen Beschreibung des Filmes anfangen. Falls es Zuhörer gibt, die den Film nicht gesehen haben. Der Film behandelt die blutige Auseinandersetzung zwischen den rechten und den linken Flügel des Peronismus. Zwei Flügel, die sich berufen bei ihren Handeln auf Peron. Solche Auseinandersetzung haben zwischen 1973 und 1976 stattgefunden. Die Geschichte spielt in einem kleinen Dorf Argentiniens, Das Dorf ist jedoch eine Metapher für das Land. Zwei Fragen haben uns besonders interessiert. Wie ist es möglich, dass eine Partei einen radikalisierten rechten Flügel und einen radikalisierten linken Flügel einschließt? Wie ist es so weit gekommen, dass diese zwei Flügel in einen erbarmungslosen Krieg geraten sind?
Okay, so um diese Frage zu antworten, muss ich eine kurze Geschichte der Peronismus machen, sodass Sie das peronistische Phänomen ein wenig verstehen. Was war die Lage des Landes in 1943, als Peron an der Macht gekommen ist? Wir hatten schon 13 Jahre entweder Diktaturen oder Regierungen, die durch Wahlbetrug an der Macht gekommen waren. Und die wirtschaftliche Lage war sehr gut, nur für die oberen Schichten. Die anderen Schichten haben viel geleidet. Und diese wirtschaftliche Lage war so gut wegen des Zweiten Weltkriegs. Das hat die Exporte Argentiniens nach Europa stimuliert und die Europäer konnten keine Industrieprodukte mehr an Argentinien verkaufen, so es gab schon eine kleine nationale Industrie, die angefangen hatte, sich zu entwickeln. Es gab viel Geld im Land, aber die Arbeiter haben nichts davon gesehen. Und die soziale Stimmung war wirklich sehr, sehr schlecht. Was würde passieren am Ende des Krieges, wenn die Europäer weniger Agrarprodukte kaufen würden, wenn ihre Industrieprodukte den argentinischen Markt wieder überschwemmen würden, um die schwache nationale Industrie zu konkurrenzieren? Man hat eine große wirtschaftliche Krise gefürchtet und man hat sogar schwere Arbeiterunruhen und sogar eine kommunistische Revolution gefürchtet. Man hatte schon eine ähnliche Erfahrung nach dem Ersten Krieg gehabt. Es gab dann schwere Arbeiterkämpfe, die sehr gewaltig reprimiert wurden. Und man hat eine Wiederholung gefürchtet. Die Streitkräfte andererseits hatten auch ein anderes Problem. Wegen des Zweiten Weltkriegs haben sie bemerkt, dass sie ganz abhängig von europäischen Importwaffen waren. Und für ihnen das war sehr schlecht. Sie wollten eigentlich eine lokale, nationale Waffenindustrie entwickeln. So die generelle Stimmung war ziemlich nationalistisch. Man hat die Abhängigkeit von Europa bemerkt. Und die Stimmung war auch antikommunistisch. Man hat eine kommunistische Revolution gefürchtet. In diese Szene macht Peron seinen Eintritt, aber wir wollen vielleicht eine kurze Pause machen und ein wenig Musik hören. Das erste Stück, das wir gehört haben, war Susanna Rinaldi und es heißt Aun Semejante. Jetzt werden wir ein zweites Stück hören. Köln auch ein Tango von Susanna Rinaldi gesungen. Es heißt De otros tiempos.
Esos lindos resplandores y en su cara los colores se le ven palidecer. Anda enferma, triste y sola y mancha con sentimiento de que así enferma y sin vento. Naives la va a querer. Y cuando duelo bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre papusa de fango, siente en su alma a vibrar los recuerdos de otros tiempos, de placeres y de amores que hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar. Pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado su cansado corazón.
Als erstes habe ich eine kleine Zwischenfrage. Du hast vorher erwähnt, dass in Argentinien die Befürchtung aufkam, dass es zu einem Arbeiteraufstand kommt aus kommunistischem Lager. Ist diese Befürchtung, war die gerechtfertigt? War da eine starke kommunistische Partei vorhanden? Oder weshalb war die Befürchtung da?
Ja, die kommunistische Partei war vielleicht nicht so wichtig, aber die Gewerkschaften waren mehrheitlich kommunistisch oder sozialistisch in generell. Aber es gab nicht so viele Arbeiter, die in dieser Gewerkschaften organisiert waren. Es gab eine gewisse Gefahr. Es gab Streiken und solche Sachen. Aber ich glaube, dass das Wichtigste Grund, dass die Leute diesen Aufstand gefürchtet haben, war, dass sie hatten schon diese Erfahrung gemacht nach dem Ersten Weltkrieg. Und das war ein ziemlich wichtiges Aufstand, mehrheitlich von Sozialisten, Kommunisten und Anarchisten.
Also nach dem Ersten Weltkrieg?
Nach dem Ersten Weltkrieg. So, die Kommunistische Partei war dort und die Gewerkschaften waren von den Kommunisten und Sozialisten beherrscht. Aber die andere Erfahrung war sehr wichtig für die Mentalität der Argentinier in diesem Moment.
Kann man eigentlich sagen, dass die Jahre des Zweiten Weltkrieges für Argentinien so goldigen Jahren waren? Also Sie haben sich ja, glaube ich, neutral erklärt.
Ja, stimmt. Wir haben unsere Neutralität sehr hart, la defendimos.
Sehr hart verteidigt.
Ja, sehr hart verteidigt. Nicht nur für neutrale Idealen, aber auch, weil es war vorteilig für unsere Wirtschaft. Unser Außenhandel war mehrheitlich mit Großbritannien und die ganze Lateinamerika hat Krieg an Deutschland erklärt. Aber wenn wir Krieg an Deutschland erklären würden, dann würden unsere Schiffe mit Agrarexporte auch bombardiert und das war gegen die Interesse der Britisch. So, es war besser, keinen Krieg zu erklären. Und aber ja, die waren goldene Jahre, sehr, sehr gute wirtschaftliche Lage. Okay, so, wie ist Perón in diese Szene eingetreten? In 1943 haben die nationalistischen Kreise der Armee geputscht. Und unter dieser Regierung, dieser Diktatur, wurde Perón Secretario de Trabajo. Das war ein Amt, nicht sehr wichtiges Amt, aber das war für alle Probleme mit der Arbeiterklasse bestimmt. Er sollte Arbeitsgesetzprojekte vorbereiten für das Parlament und Verhandlungen mit der Arbeiter durchführen. Also es war für Arbeitswesen, ein Amt für Arbeitswesen. Und von diesen, aus diesen, dieses Amt hat Perón wichtige Arbeitsgesetze durchgeführt und er wurde sehr, sehr, sehr popular. So, nach einer gewissen Zeit, die anderen Generäle haben bemerkt, Perón war schon zu mächtig geworden. Und sie haben versucht, ihn zu entlassen, aber die Arbeiterklasse hat an die Hauptstadt Buenos Aires marschiert. Das war am 17. Oktober, das ist eine sehr wichtige Fecha, Datum,
ja,
für die Peronisten. Und Perón musste bleiben, weil das ganze Volk war dort. Und so die Generäle haben Wahlen organisiert und Perón wurde durch saubere Wahlen Präsident.
Hat er für eine bestimmte Partei kandidiert? Oder?
Ja, ich weiß nicht genau, ob er schon seine Partei als Partei gegründet hatte. Ich glaube nicht. Ich glaube, er war ein unabhängiges Kandidat. aber er hat die absolute Mehrheit erreicht. Und okay, so, er ist in der politischen Szene eingetreten mit Konzepten wie zum Beispiel Industrialisierung, Antikommunismus, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Unabhängigkeit, Antiimperialismus. Also die ganze Problematik Argentiniens war in seine Einstellung gefasst, kann man sagen, in seine Ideologie gefasst. Jetzt, ist der Peronismus eine faschistische Bewegung? Man hat manchmal das schon gefragt und das hat zu tun auch mit dem Film, wieso es gibt eine linke und eine rechte in der Peronismus. Dass Peron seine Sympathien für den Faschismus hatten, ist ein offenes Geheimnis. Und dass seine Doktrin von dem Faschismus beeinflusst wurde, kann niemand verneinen. Aber man muss der Faschismus und der Peronismus ein wenig tief analysieren, um die strukturellen Unterschiede zu bemerken. Man kann sagen, ganz kurz können wir sagen, dass der Faschismus in Europa und Japan ist grundsätzlich eine bürgerliche Bewegung. Die Bourgeoisie ist die führende Klasse in dieser Bewegung. Es ist eine nationalistische, bürgerliche und imperialistische Bewegung. Sie hat andere Länder invadiert.
Besetzt
und sie hatte imperialistische Tendenzen. Und die wichtige Sache ist, dass die Quelle der Macht Hitlers oder Mussolinis oder Hirohito in Japan war die Bourgeoisie. Jetzt, wie ist es mit dem Peronismus? In Argentinien die Bourgeoisie, die nationale Bourgeoisie, die nationale Kapitalien, waren zu schwach und lebten im Schatten der Oligarchie und der multinationalen Interessen, die großen multinationalen Kapitalien. So, es gab keine Bourgeoisie, um eine faschistische Regierung zu machen oder sogar um eine nationalistische Bewegung zu organisieren. Die einzige Klasse, die zu einer nationalen Bewegung vorhanden war, war die Arbeiterklasse. Und sie wurde zur Hauptdarstellerin der Regierung Perón. Perón hat die Quelle der Macht Peróns war die Arbeiterklasse. Und das ist eine grundsätzliche Unterschied mit dem Faschismus. Perón hat eine Allianz zwischen dieser Arbeiterklasse und die schwache Bourgeoisie organisiert. Das ist die wichtige zentrale Einstellung der Peronismus, diese Allianz zwischen beiden Klassen, um die Profiten der Großgrundbesitzer und der große Multinationale unter die nationale Unternehmer und unter die Arbeiterklasse zu verteilen. So durch Steuerpolitik und Außenhandelspolitik hat Perón die Profiten der Multinationalen und Großgrundbesitzer verschoben. Die Industriellen haben günstige Kredite bekommen, die argentinische nationale Industriellen haben günstige Kredite bekommen und sie mussten als Gegenleistung große Zugeständnisse zum Vorteil der Arbeiter machen.
Wie hat es in dem Zusammenhang ausgesehen mit dem mit den imperialistischen Grundzügen der faschistischen Staaten, also der traditionellen faschistischen Staaten? Das war auch nicht vorhanden beim Imperialismus.
Ja, genau, das ist sehr wichtig.
Also keine Expansions...
Nein, er war klar anti-imperialistisch. Mhm. Er hat der Imperialismus der großen multinationalen, amerikanischen und europäischen, internationalen Unternehmungen denunziert.
Mhm. Angezeigt. Oder verurteilt.
Verurteilt, mhm. Und er ist klar anti-imperialistisch. Mhm. Ja, Nationalismus in Südamerika ist grundsätzlich Anti-Imperialismus.
Du hast vorher gesagt, dass seine eine Stütze seiner Ideologie der Antikommunismus war.
Ja.
Hat sich dann das so ausgedrückt, dass zum Beispiel die Kommunistische Partei verboten wurde? Oder gab es dann so eine Bewegung, dass alle Parteien sich irgendwie auch in diese Ideologie hineinsetzten?
Ja, nein, er hat die Parteien nicht verboten. Die kommunistische, sozialistische Partei und auch die konservativen Parteien konnten noch weitermachen. Er hat vielleicht, ja, es gab eine gewisse Repression gegen diese Parteien, wenn sie zu gewaltig gegen Peron aufgestanden sind. Aber prinzipiell gab es noch immer noch ein Parlament und alle Parteien waren dort vertreten. Und ja, die Kommunisten und die Sozialisten sind immer in der Opposition geblieben gegen Peron, weil sie haben bemerkt, und das ist auch wahr, dass Peron hat eine soziale Gerechtigkeit durchgeführt, um eine kommunistische Revolution zu hindern. So, die Sozialisten und Kommunisten haben bemerkt, dass Peron wollte seine die Möglichkeiten einer Revolution verhindern. Mhm. So. Okay, gut. So, so, es gibt oberflächige Ähnlichkeiten zwischen Peronismus und Faschismus. Beide sind autoritär. Peron hat die Parteien noch, das Parlament noch erlaubt und die Parteien noch erlaubt, aber er war ziemlich autoritär und wenn die Opposition zu stark wurde, dann war es... Ja, repressiv. Sie sind beide autoritär, sie sind beide nationalistische Bewegungen, sie haben eine nationalistische Rhetorik und beide, der Faschismus und der Peronismus, sind als Stopp, als Hindernis gegen die Sozialisten und Kommunisten entstanden. Aber es gibt eine strukturelle Unterschied und das ist die Klasse, die die führende Rolle in jeder Bewegung gespielt hat. Okay, so von Anfang an gibt es im Peronismus eine Aktualität, zwei parallele Ebenen, nicht ein Gegensatz, sonst eine Dualität zwischen den faschistischen Konzepten und die Klasseninteressen der Arbeiter. Die faschistischen Konzepte haben einen Spielraum für einen rechten Flügel geschafft, aber die Klasseninteressen der Arbeiter sind immer ein Spielraum für einen linken Flügel. Und da ist deine erste Frage beantwortet. Darum gibt es eine rechte und eine linke im Peronismus. Okay, du hast eine zweite Frage gemacht, wie ist es zur Radikalisierung gekommen. Und ich würde ergänzen, wieso ist es nicht früher zum Krieg zwischen beide Flügel gekommen. Aber wir können das noch nach einer anderen Pause. Wir hören jetzt ein Stück von Piero, das ist der Autor. Mercedes Sosa singt es und das Stück heißt Soy Pan, Soy Paz, Soy Mas.
Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. Se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar. Por
Okay, also, wieso ist es nicht früher zum Krieg zwischen beide Flügel gekommen, ist ziemlich einfach zu antworten, weil die Linke ist ziemlich jung, ziemlich neu im Peronismus. Bis 1965 oder 68 gab es keine Linke eigentlich. Einen rechten Flügel gab es immer. Die Nationalisten und Faschisten Argentinien hatten immer Sympathien für den Peronismus gehabt. Aber sie waren nicht sehr wichtig innerhalb der Partei. Sie waren nur da. Aber in 1955 hatten wir einen Putsch und eine Militärdiktatur, konservative Prägung, Liberalen und Konservativen. Und der Peronismus wurde verbannt und verfolgt. Und im Untergrundkampf hat sich die Linke entwickelt. Die Arbeiterklasse hat die wichtige Rolle im Untergrund gehabt. So, es gab eine Tendenz nach Linken. Alte Peronisten, traditionelle Peronisten haben sich nach Linken, sind nach Linken gegangen. Und die jüngere Generationen, die neue Generationen, hatten mehrheitlich eine linke Tendenz.
Hat sich das, also diese jungen Peronisten, ja, waren das immer noch nach wie vor Arbeiter, also Arbeiterklasse, oder waren da schon viele Studenten dabei auch?
Schon viele Studenten auch, ja. Die Studenten waren sehr kämpferisch und die link-peronistische Studenten waren ja sehr wichtig. Sie waren sehr wichtig in große Aufstände, die unter einer Militärdiktatur in dieser Epoche passiert haben. In Cordoba gab es große Unruhen. Und die Studenten waren sehr, sehr wichtig und sie waren linke Peronisten auch. Okay, so. Die Linke hat zwei Fraktionen. Eine Fraktion sind die Guerilla-Gruppen, die den bewaffneten Kampf durchgeführt haben. Und es gibt auch die politische Linke, die nur politisch gehandelt haben. Aber sie haben zusammengearbeitet und die Linke hat generell die Anliegen der Montoneros, das ist die Guerilla, unterstützt. Okay, die Linke und die Montoneros haben vieles zum Sturz der Militärdiktatur in 1973 beigetragen. Diese große Unruhen von der Linke organisiert, haben zum Sturz der Diktatur Onganía Lanusse geführt. Und Perón hat, ich glaube, dass Perón hat eigentlich die Linke stimuliert, um diesen Sturz zu erreichen. Ich kann vielleicht nicht genau sagen, dass Perón hat die Linke benutzt, aber manche glauben, dass Perón hat die Linke benutzt zum diesen Zweck. Die Linke also bekam eine große Macht. Sie wurde sehr, sehr mächtig innerhalb der Peronismus, weil Peron brauchte diese Aktivitäten. Und diese Radikalisierung nach links hat die Radikalisierung nach rechts aufgelöst. Als die Linke so mächtig geworden war, haben die Attentaten der Rechte begonnen.
Gegen die Linke?
Gegen die Linke, ja, genau gegen die Linke. Die Linke hatte Unidades Básicas organisiert. Das sind kleine Büros in die ärmere Quartiere Buenos Aires organisiert, und in diese Büros hat man die Probleme des Quartiers diskutiert mit den Bewohnern des Quartiers, und sie haben Lösungen zusammengefunden und sie haben Krippen organisiert für die Kinder der arbeitenden Mütter, und die Rechte hat viele Bomben gegen diese Unidades Básicas geworfen oder organisiert, viele Attentaten geübt.
War es denn so, dass zwischen dem Putsch 1975 und 1973 Peron im Exil war, oder wurde er verhaftet?
Er war im Exil bis 1973. Mhm. Und nachher gab es Wahlen. Peron konnte nicht Präsidentkandidat sein, weil er war nicht im Land. Mhm. Das war eine Residenzfrage. So, es gab einen anderen Präsidentkandidat, aber er wurde gewählt, er wurde Präsident, aber er hat sein Amt zugunsten Perons aufgegeben. Ja. So, als Campora Präsident wurde, Peron ist zurückgekommen. Und man hat ein Plebiszit organisiert, und durch diesen Plebiszit wurde Peron Präsident mit 62% der Stimmen.
Wo war dann Peron während dieser Zeit?
In Madrid.
In Madrid?
Ja, in Spanien. Ja, okay. So, als Peron Präsident wurde, war die Lage schon sehr radikalisiert, und alle Fraktionen haben falsch kalkuliert. Peron hat gedacht, er konnte die Linke zum Sturz der Diktatur benutzen, um nachher unter Kontrolle zu bringen. Die Linke hat gedacht, sie konnte zum Sturz der Diktatur beitragen und nachher mit diesem politischen Kapital gewisse Zugeständnisse nach links an Peron zwingen. Die Montoneros haben das Bewusstsein des Volkes falsch geschätzt. Sie haben gedacht, wenn sie gegen Peron streiten, das Volk wird immer noch an ihrer Seite stehen, aber das Volk ist an der Seite Peron geblieben. So, die Montoneros wurden dann isoliert, und die Linke, die ganze Linke, wurde auch isoliert, und sie wurden hart von den Attentaten der Rechte getroffen. Das ist ungefähr die Epoche des Filmes. Das Film würde in dieser Zeit laufen. Das ist ungefähr 1974 oder 1973.
Mhm. Also, um das klarzustellen, der Film wurde erst vor kurzem gedreht, also nach dem Falklandkrieg.
Ja.
Aber eben, er sollte spielen in dieser Epoche.
Ein Punkt erscheint mir noch sehr wichtig. Ganz am Anfang hast du uns erzählt, dass bevor Peron an die Macht kam, die Gewerkschaften tendierten auf der Ebene der Parteien Sozialisten und Kommunisten. Und was geschah eigentlich mit den Gewerkschaften? Haben die die linken herkömmlichen Parteien ihren Einfluss innerhalb dieser Organisation aufgegeben mit der Zeit? Wurden sie verdrängt?
Sie wurden verdrängt. Perón hat die Linke, die Sozialisten sehr, sehr muy astutamente, wie sagt man astuto?
Du bringst mich in Verlegenheit.
Schlau.
Aber
sehr klug, klug ausradiert. Ja. Weil die Gewerkschaften waren nicht so, so groß, aber Perón hat die kleine Gruppierungen und kleine Dirigenten, die in zweiter Stelle waren, privilegiert. So, diese Dirigenten haben seine Unterstützung Perón gegeben. Mhm. Und so hat er die Linke, die Kommunisten und die Sozialisten ausradiert. Und nachher hat er sehr große Gewerkschaften in Argentinien organisiert. Und das ist sehr wichtig. Die Arbeiterorganisation in Argentinien ist sehr, sehr mächtig im Moment. Und seit Perón war es sehr, sehr groß. Alle Arbeiter sind gewerkschaftlich organisiert. Es ist nur schade, dass ja, die Dirigenten sind nicht die besten Dirigenten.
Sind die Gewerkschaften vertikal organisiert? Das heißt, sind auch die Arbeitgeber in der Gewerkschaft drin oder sind die getrennt?
Nein. Es gibt eine Arbeitgeberorganisation, aber das ist getrennt. Mhm. Ja, Perón hat eine Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen gefördert, weil er wollte eine Dialoge zwischen diese zwei Fraktionen der Gesellschaft. So, er wollte Vertreter für beide Sektoren, aber die sind getrennt. Okay, machen wir noch eine Pause. Ja. Es singt Mercedes Sosa. Das Lied heißt Maria va.
Chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor bombero palmar estero. María va. La siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va. Calle regada, María, olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mira rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va calcina el monte un sol de fuego. María va temor bombero palmar estero. María va quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va.
Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar. Du hast uns erzählt, wie stark Perón eigentlich das Land aufgebaut hat, wie stark er die populistische Figur vertreten hat. Das heißt, dass er eine breite Masse vom Volk hinter sich hatte. Und dann wurde er doch geputscht durch das Militär. Das war 1955.
Ja. Stimmt.
Wie kam das überhaupt dazu? Und das dauerte ja ziemlich lange, diese Diktatur.
Ja, okay. Ja, die Lage war so, Perón, ich habe schon gesagt, dass Perón eine Allianz zwischen der Arbeiterklasse und die nationale Industrielle gemacht hat. Und das war seine Stärke, weil in dieser Allianz ein großes Teil der Mittelstand eingeschlossen war. Aber es gab einige wirtschaftliche Probleme. Wir hatten zwei sehr große Dürre während zwei Jahre. Und es gab weniger Profiten von Agrarprodukten und Außenhandel zum Aufbau der nationalen Industrie. So, als die lokale Industrielle diese Quelle Einnahme verloren haben, die günstigen Kredite und diese Staatsunterstützung verloren haben, sind sie von dieser Allianz getrennt. Sie haben gedacht, wenn wir kein Geld von der Oligarchie bekommen, dann bekommen wir Geld von der Arbeiter. Und sie haben versucht, die Arbeiter auszubeuten. So, sie haben diese Allianz gebrochen und dann ein Teil der Mittelstand und die Industrieller sind gegen Perón
gezogen.
Ja, gezogen. So, auch hat man die ganze Oligarchie und die großen Multinationalen, die haben auch beigetragen mit Publizität und sie haben gute Kontakte mit der Generäle. Und so ist es zum Putsch gekommen. Das war ein konservatives Putsch, konservativ-liberal, aber alle anderen Parteien, sogar die Partei Alfonsins, die Radikalen, waren im Putsch verwickelt. So, es war im Putsch alle Nicht-Peronisten gegen die Peronisten. Und vielleicht die Peronisten waren 60%, die Arbeiter und einige Mittelstand, einige Mitglieder des Mittelstandes. Aber es gab noch vielleicht 40% oder 43% der Bevölkerung, der Oligarchie und Mittelstand, die gegen Peron waren. Und mit 40% und dem Militär kann man einen Putsch organisieren.
Was für ein Interesse hatte der Yankee-Imperialismus an diesem Putsch? Also waren Sie auf der Seite der Konservativen oder fühlten Sie sich neutral? Oder?
Ja, man kann nicht sagen, sie haben aktiv mitgemacht wie unter Pinochet. Zum Beispiel, dort ist die CIA direkt verwickelt, sag mal. In Argentinien gibt es keine direkte Intervention, ja, ist das Intervention. Gut? Der Amerikaner oder CIA oder Marines. Aber sie unterstützen mit Propaganda, mit Publizität, mit Werbung und mit Geld auch die Interessen seiner großen Fabriken in Buenos Aires. Die Ford ist da, General Electric, große Banken, so.
Wir können vielleicht da einen Sprung machen in der vergangenen Zeit, also in der letzten Zeit vom Peronismus. Da hat man ja im Film sehr eindrucksvoll ja ein bisschen zu spüren bekommen, wie da die drei A-Gruppen agiert haben. Das war der bewaffnete Arm des rechten Peronismus. Und hinter diesem bewaffneten Arm steht oder stand eine ganz bekannte Persönlichkeit, die hier in der Schweiz sogar bekannt wurde, durch das, dass er ja jahrelang die schweizerische Staatsboden bewohnen durfte, ohne dass die Behörde etwas unternommen hat. Das ist der berühmte López Rega. Kannst du uns vielleicht erzählen, was das für eine Person war? Was hat er für einen Einfluss gehabt innerhalb vom Peronismus?
Ja, das ist ein sehr un personaje muy especial. ¿Cómo digo eso?
Eine sehr spezielle Persönlichkeit.
Ja, er war Astrolog, sagt man. Peron war sehr superstitiös. Ja, sehr, sehr superstitiös. Und er hatte seinen Astrolog und López Rega war der Astrolog. Darum haben wir ihn El Brujo, der Hexer, genannt. Und das steht im Film auch. Man spricht von El Brujo, der Hexer, weil er hat mit der Astrologie immer etwas gesagt. Er hat ziemlich komische Bücher publiziert über astrologische Theorien. Und das war nicht nur Astrologie, sonst auch, er hatte seine eigenen Theorien und Doktrinen. Das war etwas ziemlich Spezial. Er war, ja, ich sage es, er ist der Kopf der faschistischen Flügel der Peronismus. Und man sagt in Argentinien, er hat die 3A organisiert und die rechte Terror. Der rechte Terror. Mhm.
Ich möchte noch auf die Frau von Peron zu sprechen kommen, die hat ja, ist sehr legendär, man hat viel von ihr gehört. Was war das für eine Person?
Evita
Peron.
Ja, sie war eine, ich glaube, sie war revolutionärer als Peron. Sie war sehr kämpferisch und sie hatte eine sehr große Ausstrahlung, sagt man. Sie war sehr, sehr populär und sie war immer in Kontakt mit den ärmeren Leuten. Sie ist in der ärmeren Quartier Buenos Aires gegangen und sie hat vieles beigetragen zum Mythos der Peronismus, weil sie hatte ein großes Charisma.
Was hatte sie für eine Funktion, nachdem Peron tot war?
Nein, sie ist früher gestorben.
Sie ist vorhin gestorben?
Ja, ich weiß nicht genau wann. Ich glaube, es war 1951 oder so. Peron war noch Präsident und das war eine nationale Katastrophe für die Arbeiterklasse. Das war ein großes Unentierro.
Beerdigung.
Ja, eine große Beerdigung und alles.
Aber nachher heiratet er nochmal.
Ja, das ist Isabelita. Sie wurde Präsidentin in 1974, als Peron gestorben ist. Weil sie war Vizepräsidentin in dieser letzten Periode.
Eine Frage, die mir auch unmittelbar aufdrängt, ist natürlich, wie sieht heute der Peronismus aus? Peron als Mythosfigur, Peron als großer Ideologe, der ist nicht mehr da. Da hat es verschiedene Gruppen, die sich auf Peron berufen und alle meinen, sie vertreten der Peron. Man hört von Abmachungen zwischen Isabelita und Peron und Alfonsin. Was hat das alles für einen Sinn?